Ich sag gerne, ambulante Chirurgie ist mehr als das Weglassen der einen Nacht. Man kann nicht einfach hingehen und alles so weitermachen und nur die Patienten abends nach Hause schicken.
Also es geht um Verdichtung, um Organisation und dadurch braucht man bestes Equipment, das schärfste Messer und das schnellste Team. Wann hast du nur das erste Mal so richtig gemerkt, dass das System irgendwie unterfinanziert ist?
Es sind einfach zu viele Fehler gemacht worden, dass mir fast schon die Fantasie fehlt, wie man diese Probleme überhaupt im System Hybrid-DRG, was jetzt geschaffen wurde, wieder korrigiert. Also ich reiß mich nicht um eine Hybrid-DRG.
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von So geht ambulant. Heute zwei Neuerungen. Erstens, ich bin alleine im Podcast, Philipp ist nicht da und wir sind das erste Mal in Düsseldorf in unserem Büro. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, jemanden, den ich schon relativ lange kenne, den ich sehr schätze, Ralf Müller-Rath, Privatdozent und Doktor. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Ralf, du bist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Du bist selbst Betreiber einer orthopädischen Praxisklinik in Neuss und Düsseldorf mit Standort. Du bist darüber hinaus erster Vorsitzender des Berufsverbands der Arthroskopie. Du bist Geschäftsführer des deutschsprachigen Arthroskopieregisters. Ja, und eine wichtige Stimme in der Gesundheitspolitik, vor allem wenn es um das Thema Vergütung geht. Und ehrlicherweise kenne ich niemanden, der so ein tiefes Wissen in diesem Bereich hat wie du. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung, bin gerne hier.
Ja, dann würde ich sagen, wir plaudern ja relativ häufig, ganz locker und ungezwungen, so habe ich dich ja auch hierher bekommen. Mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich in die Selbstständigkeit gerutscht?
Zufall, so wie die meisten großen Dinge im Leben. Ich hatte nicht das auf dem Schirm, ich wollte Orthopäde, Unfallchirurg werden, war in der Universitätsklinik in Aachen, hatte im Prinzip so das Chefarztthema auf der Spur, bin dann aber inhaltlich recht schnell Richtung Arthroskopie und Sportmedizin gegangen, kein Feld, mit dem man Chefarzt wird. Ich lernte dann Manuel Ingenhofen kennen, der in Neuss schon ein Ambulatorium betrieb. Er sprach mich an, er suchte letztlich jemanden, der mitmacht bei ihm. Ich war aber nicht so weit, weil die Habilitation war noch nicht fertig. Ich wollte auch noch weiter mich austrainieren in der Chirurgie, aber irgendwann bin ich dann gesprungen, weil mich das Feld sehr interessiert hat. Und dort eben arthroskopische Chirurgie dann spezifisch anzubieten.
Habt ihr das OP-Zentrum damals dann zusammen aufgebaut oder bist du eingestiegen?
Ich bin eingestiegen. Also das OP-Zentrum ist sehr alt. Also Manuel hat das gegründet Anfang der 90er, 92, 93, so als einer der ersten Protagonisten fürs ambulante Operieren, wie ein paar andere in Deutschland auch, alleine. Dann kam ein Kollege für die Hand- und Fußchirurgie dazu, 2005, und ich bin eingestiegen 2009 und brachte dann noch etwas verzögernd mit einen weiteren Kollegen aus Aachen, der die Endoprothetik bei uns macht. So waren wir vier und inzwischen ist das noch ein bisschen weiter gewachsen.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie hat sich das denn weiterentwickelt? Ihr habt ja wahrscheinlich ambulant gestartet, dann irgendwann, ich weiß ja, heute macht ihr auch praxisklinisch, wie ich es ja auch betrieben habe, also das heißt ambulante und stationäre Operationen in gewissen Rahmenbedingungen. Wie hat sich das entwickelt? Wie seid ihr da von der reinen ambulanten in die stationäre Ebene gekommen? Wie habt ihr das organisiert? Und vor allem, großes Thema, wo wir beide ja schon lange drüber sprechen, wie wird das vergütet, wie wurde das vergütet und wie wird es in Zukunft vergütet?
Alle Themen auf einmal.
Nein, wir können mit den ersten beiden anfangen.
Wir fangen mal vorne an. Also es ist so, dass das, wo ich eingestiegen bin, das war ein reines Ambulatorium. Und wir erkannten schnell, wir haben genug Zulauf, wir wollten auch komplexere Medizin anbieten und haben am Standort Neuss umgebaut. Und 2011 dort eröffnet eine kleine Praxisklinik mit 5 Zimmern, 6 Betten, haben einen zweiten OP-Saal dazu genommen und insofern uns vor Ort erstmal vergrößert. Das haben wir gesehen, läuft wunderbar, und haben dann die Idee bekommen, so etwas in gleicher Form nochmal auch in Düsseldorf zu machen, weil sich in der Düsseldorfer Krankenhauslandschaft ein paar Veränderungen auftaten, die dazu führten, dass auch Kollegen bei uns nachgefragt haben, ob wir sowas nicht gerne in Düsseldorf mit ihnen gemeinsam machen möchten. Und das haben wir dann nach langen Planungen auch umgesetzt und vor ein paar Jahren im Medienhafen in Düsseldorf dann auch eröffnet. Gleiches Konzept, etwas größer, aber im Prinzip wieder drei Etagen bestehend aus Ambulanz, aus OP-Etage, in dem Fall drei Säle und einer Station, in dem Fall 14 Betten. Das ist das praxisklinische Thema. Aber wir waren schon sehr früh auch als Operateure im Krankenhaus. Damals war es ja noch die Frage, nennt man sich Kooperationsarzt, ist man Honorararzt, wird man angestellt? Ja, nein. In dieser frühen Phase war das möglich durch das GKV-Modernisierungsgesetz 2004, dass wir sozusagen als niedergelassene Operateure im Krankenhaus operieren konnten. Und das haben wir begonnen in Willig, damals in einem Haus in der Allgemeinchirurgie. Und haben so im Prinzip stationär gesetzlich versicherte Patienten immer weiter versorgt. In verschiedenen Krankenhäusern, inzwischen ist so unser Hauptkooperationspartner hier die Schönklinik in Düsseldorf. Ein Kollege aus der Praxis ist aber auch fußchirurgischer Chefarzt im Helios in Krefeld-Uerdingen. Also wir waren nie mehr nur ambulant, sondern ambulant, aber auch praxisklinisch, privatklinisch und in Krankenhäusern.
Okay, und was hat euch damals dann gereizt, einen Teil dieser stationären Versorgung selbst zu organisieren? Und wo habt ihr da die Grenze gezogen?
Du meinst selbst zu organisieren bei uns? Mhm. Ja, es geht im Wesentlichen um Medizin. Also man muss schon sagen, dass es uns gereizt hat, die gesamte orthopädische, unfallchirurgische Palette anzubieten, soweit das der Gesundheitsstatus oder der soziale Status der Patienten zulässt. Und wir möchten dieses Angebot für alle Patienten komplett anbieten. Und dafür brauchst du eben auch mal stationäre Kapazitäten. Du brauchst nicht immer ein ganzes Krankenhaus dafür, aber du brauchst stationäre Kapazitäten für gewisse Eingriffe, gewisser Komplexitäten. Und das war der Hebel, über den wir gekommen sind. Es war jetzt keine primär betriebswirtschaftliche Überlegung. Im Gegenteil. Also wir haben ja auch viel Lehrgeld bezahlt in dieser Transformation sozusagen. Aber nein, es ging darum, das Angebot für die Patienten komplett zu machen.
Mhm. Du hast gerade von Transformation gesprochen, das ist es ja bis heute im Prinzip ein Shift von ursprünglich mal rein stationären Leistungen zu solchen, die eben auch ambulant oder hybrid zu erbringen sind. Was war eure erste Operation, die ihr da dann ambulant gemacht habt oder kurzstationär gemacht habt, wo ihr vorher gesagt habt, das war ein klassischer Krankenhauseingriff? Und wie ist das damals vergütet worden? Habt ihr da mit Privaten angefangen oder habt ihr mit Kassen damals die Zeit der, wir nennen es mal die Wildwestzeit, wo eben noch Deals mit Kostenträgern im Sinne des Patienten möglich waren, also IV-Verträge damals ja noch. Wie ging das da los? Also ich glaube, das muss man mal so ein bisschen einfach von der Tiefe her erklären, weil viele unserer Hörer, die können sich das gar nicht vorstellen, wie hands-on das damals gelaufen ist.
Also letztlich habe ich das vorgefunden. Also Herr Ingenhofen, wie gesagt, der Praxisgründer war wirklich Pionier auf dem Gebiet. Und als ich dorthin ging, Oberarzt an der Uniklinik in Aachen, riesiges stationäres Setup, völlig undenkbar, dass diese Eingriffe, die er ambulant machte, in der Uniklinik hätten ambulant gemacht werden können. Und es gab deswegen auch ein Jahr der Übergangszeit, wo ich eigentlich noch nicht in die ambulante Chirurgie springen wollte, sondern gesagt habe, ich möchte gerne sowohl an der Uni sein, Forschung, Lehre hat mich sehr interessiert, aber eben auch dieses Know-how aus der ambulanten Chirurgie mitnehmen und mitzuhelfen, an der Uni Aachen ein Ambulatorium aufzubauen. Schwierig, muss ich sagen. Ja, aber was ich in Neuss gesehen habe, was alles ambulant möglich ist und wir in der Universität nicht machten, das hat mich schon gereizt. Und das ist, ich sag mal Beispiel, die gesamte Kreuzbandchirurgie, die rekonstruktive Chirurgie an der Schulter, aus orthopädisch-chirurgischer Sicht. Aber auch das Anästhesiologische ist ja vollkommen anders im ambulanten Setup gewesen. Was also in diesem Ambulatorium an Patienten versorgt wurde, das hätte in der Aachener Uniklinik zum Teil eine Nacht auf IMC, wenn nicht Intensivstation postoperativ betreut werden müssen. Warum geht das? Weil hocherfahrene, spezialisierte Ärzte in einem guten Team das möglich machen. Das ist schon der spannende Teil daran, muss man sagen. Also die Chirurgie habe ich da gesehen. Habe versucht, sie dann in der Aachener Uniklinik in gleicher Weise zu etablieren, aber da sind dann die Strukturen einer solchen Uni ein bisschen schwierig. Und insofern war dann irgendwann auch für mich die Notwendigkeit, mich zu entscheiden, bleibe ich an der Uni oder gehe ich ganz in diese niedergelassene Chirurgie.
Also learning by doing. Und,
absolut.
Und es hat eben geklappt. Und du hast gemerkt, die Patienten werden gut versorgt. Es geht in so einem reduzierten Setup mit klaren Leitplanken. Ja. Ist ja auch unsere Erfahrung, wo ich ja auf der anderen Seite, auf der anästhesiologischen Seite immer stand. Aber eine Sache hat uns ja beide immer sehr, sehr umtrieben, nämlich die Vergütung. Mhm. Das heißt, wie kriegst du generell einen Deckungsbeitrag in dein eigenes Zentrum und wie läuft das mit stationären Fällen? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen? Wie finanziert sich ein solches Zentrum? Was muss man dabei beachten? Wie funktioniert der Anästhesist dabei in der Gleichung? Und wie sieht's aus?
Also der Anästhesist funktioniert für sich. Jetzt muss man sagen, das weißt du auch, jedes OP-Zentrum hat seine Historie, jedes OP-Zentrum hat auch seinen Stil. Bei uns ist der Stil, dass der Anästhesiologe für sich eine eigene Praxis ist. Das Team kommt, rechnet für sich ab. Es gibt da überhaupt keine wirtschaftliche Beziehung. Mhm. Was gut ist, aus meiner Sicht, weil so
bei uns. Im EBM.
Im EBM. Es ist bei uns auch so gewachsen, dass wir zwei getrennte Praxen sind. Mhm. Geld verdienen und ein OP-Zentrum so betreiben, dass man auch regelhaft und gesichert die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann, kann man nur aus meiner Sicht mit einer Mischung aus unterschiedlichen Einkunftsarten. Das kann nicht nur auf EBM gebaut sein. Das ist ja das gesamte Problem, weshalb auch eben auch Krankenhäuser nicht ausschließlich aufs ambulante Operieren setzen können, solange es nur mit EBM vergütet würde. Also es ist immer eine Mischung aus EBM, aus GOE, also aus privatversicherten Patienten, aus selektiv vertraglichen Konstellationen mit gewissen Krankenkassen, die das erkennen, dass es sinnvoll ist, in Qualität auch zu investieren. Und wenn man diese Mischung in der Lage ist zu bauen, was uns gelungen ist mit der Privatklinik, der Praxisklinik und im Ambulatorium, dann kann das funktionieren. Das ist die Einnahmeseite. Dann haben wir noch die Kostenseite logischerweise und das ist natürlich auch etwas, was man lernt, wenn man von der Universität kommt. Es geht alles mit deutlich reduzierterem Setup. Aber dieses Setup muss organisiert werden und zwar in einer sehr besonderen Weise. Ich sage gerne, ambulante Chirurgie ist mehr als das Weglassen der einen Nacht. Man kann nicht einfach hingehen und alles so weitermachen und nur die Patienten abends nach Hause schicken. Das geht nicht. Sondern man muss seine gesamten Prozesse und die gesamten Strukturen so anpassen, dass Operateur, Patient und Anästhesist im Mittelpunkt des Tuns stehen. Und alles andere wird so organisiert, dass für die drei alles perfekt ist. Dann funktioniert's.
Das sprichst du mir aus der Seele. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Aber du hast gerade schon eine wichtige Sache angesprochen. Im EBM alleine ist es wirtschaftlich sehr, sehr schwer. Es ist eine Mischkalkulation. Gerade wenn man so praxisklinische Strukturen vorhält, die ja dann noch einmal einen anderen Grad an Standard darstellen als so ein reines Ambulatorium. Wann hast du nur das erste Mal so richtig gemerkt, dass das System irgendwie unterfinanziert ist? Und aus dem Krankenhaus kommend, du dann das erste Mal gemerkt hast, hey, da kommt man ja gar nicht mit klar, wenn man in der Kalkulationszeit das macht.
Ja, das dauert eine Weile. Also es ist ja so, dass ich als Berufsverbandsvorsitzender in diese Position bin ich fast genauso gestolpert wie in die Position des ambulanten Operateurs. Das war schon 2010. Ich würde aber fast behaupten, dass ich 5 Jahre gebraucht habe, um überhaupt mit den Begrifflichkeiten der Organisation von EBM und so weiter und allem, was da dran hängt, überhaupt zurechtzukommen und das auch zu verstehen. Das heißt, es war jetzt kein Moment, in dem ich erkannt habe, hier stimmt was nicht, sondern das immer wieder nachbohren, das immer wieder verstehen wollen, das immer nachlesen, die Gespräche, bis ich erkannt habe, dieses System kann so tatsächlich nicht funktionieren. Ich glaube auch inzwischen verstanden zu haben, wo die Fehler liegen. Das braucht aber eine Weile, ja. Aber es ist eben so, dass man, wenn man dann lange unterwegs ist und erkennt in der Selbstständigkeit, wir sind ja eine GbR als Gesellschaftsform, das heißt, wir sind unter den Gesellschafterärzten wirtschaftlich verheiratet. Wir hängen komplett mit dem eigenen Geld in der Struktur und der Organisation der Praxis. Dann schaut man schon mal anders hin, als wenn man angestellter Oberarzt ist und im Prinzip seinen Gehaltscheck bekommt.
Verständlich, selbstverständlich. Ja, du bist lange im System unterwegs. Hast ja auch gerade gesagt, du hast 5 Jahre gebraucht, um dich da so ein bisschen zu akklimatisieren. Jetzt sind viele unserer Hörer mit dieser Thematik, wofür du 5 Jahre gebraucht hast, nun gar nicht richtig vertraut. Natürlich weiß man, was eine KV ist, was eine KBV ist. Aber kannst du uns das System mal so ein bisschen von der Architektur her erklären, wie das eigentlich in der gemeinsamen Selbstverwaltung außerhalb des stationären Bereichs läuft und welche Lager es da so gibt?
Ich kann es versuchen. Also zunächst mal muss man sagen, die Selbstverwaltung ist was Gutes und was Spezifisches für Deutschland. Ziel dabei ist ja, dass nicht durchregiert wird aus der Politik, die keine Kenntnis davon hat, was eigentlich Gesundheit ist, sondern dass sich diejenigen, die das kennen und verstehen, organisieren und hoheitlich die Aufgaben quasi für die Regierung oder für den Staat übernehmen. Das ist erstmal sinnvoll und es wurde jetzt ja gerade 70 Jahre Selbstverwaltung gefeiert. Das heißt, die Überlegung ist völlig richtig. Worum geht es? Es geht eben darum, dass die Einnahmen der gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten verteilt werden und im Prinzip das Gesundheitswesen damit organisiert werden muss. Und da ergeben sich natürlich sehr schnell die von dir angesprochenen Lager. Auf der einen Seite die gesetzlichen Krankenversicherungen, die sozusagen, naja, ich sag mal fast salopp auf dem Geld sitzen. Sie sitzen nicht auf dem Geld, sondern sie sitzen auch durchaus mal auf fehlendem Geld, aber sie sind diejenigen, die das am Ende verteilen. Und auf der anderen Seite sind dann die Anbieter medizinischer Leistungen. Mir gefällt der Begriff der Leistungserbringer nicht so sehr. Es sind Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere Personen im Gesundheitswesen. Und die werden vertreten durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft für die Krankenhäuser oder die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Also im Prinzip Krankenkasse auf der einen Seite und wenn man so will, stationäre oder ambulante Leistungserbringer auf der anderen Seite. Das ist mal so die Kerngruppe, wenn es ums Thema Vergütung geht. Natürlich gibt es den gemeinsamen Bundesausschuss, in dem auch alle Regelungen getroffen werden zur Qualitätssicherung oder welche Leistungen sollen in den Katalog aufgenommen werden. Die gesamten Rahmenbedingungen werden dort besprochen und verhandelt. Aber wenn wir beim Thema Vergütung sind, sind es bisher, muss man sagen, solange wir nicht über Hybrid-DRG sprechen, wenn wir über EBM sprechen, kann man es runterbrechen auf KBV und GKV-Spitzenverband. So, und da sind natürlich die üblichen Themen. Der eine möchte für seine Gruppe, die Patienten versorgen, Mittel haben, dass Patientenversorgung auch möglich ist. Und der andere meint, Mittel nicht abgeben zu können, weil möglicherweise die Mitteleinnahmeseite über die Beiträge nicht ausreicht. Und da ist ein Konflikt. Und der wird über Verhandlungen im sogenannten Bewertungsausschuss ausgetragen. Und dann gibt es, das hört man jetzt öfter in letzter Zeit, den erweiterten Bewertungsausschuss durch Vorsitzende oder sogar den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss, wenn immer noch keine Einigung erzielt. Aber das ist das Besondere. Im Prinzip ist das Bundesministerium für Gesundheit erstmal raus, setzt die großen Rahmenlinien, kümmert sich aber nicht im Detail um Vergütungsfragen. Klammer auf, solange wir nicht über Hybrid-DRG reden, Klammer zu. Das ist sozusagen die klassische Selbstverwaltung. Das heißt, das, was wir jetzt im EBM sehen, ist Verhandlungsergebnis über Jahrzehnte. Und das kann man, das Ergebnis vom EBM und also dem Verhandlungsergebnis kann man beklagen oder nicht. Aber es war erstmal, ist es glaube ich wichtig zu verstehen, wie es denn überhaupt zustande kommt. Und dann kann man an den einzelnen Schrauben drehen und durchaus auch im Bewertungsausschuss oder auch mit den Krankenversicherungen zu Lösungen kommen, wo eindeutige Umwuchten sind.
Mhm. Hört sich ja schon ziemlich komplex an. Ich habe es mittlerweile auch einigermaßen durchdrungen, wobei du da natürlich in der Tiefe noch mal detailreicheres Wissen hast. Viele Leute, die im Gesundheitssystem unterwegs sind, kennen die INER-Kalkulation, die ist ja weitestgehend transparent. Da kann man zumindest auch als Laie Ja, es ist immer natürlich ein Augenzwinkern. Aber man kann zumindest ablesen, dass da eine gewisse Ist-Kosten-Thematik, eine Kalkulation hintersteht. Und man kann auch ungefähr nachvollziehen, wie die funktioniert. Ob die jetzt gerecht ist und ob das sinnhaft ist und ob da alles mit drin ist und richtig zugeordnet ist, ist die andere Frage. Aber kannst du uns ein bisschen zu der prozessualen Aufbau-Thematik des EBMs was sagen? Wie kommt da? Wie kam die erste Zahl? Wo kommt die her?
Ja, ich kann das gerne machen. Also im Prinzip der EBM, nach dem wir jetzt abrechnen, das ist der EBM 2005 und die Datenkalkulationsbasis sind die 90er Jahre, die 1990er Jahre D-Mark-Kalkulation umgerechnet irgendwann. Also so alt ist das. Das ist schon mal das erste sehr besondere Thema daran. Und im Prinzip ist man hingegangen und hat gesagt, okay, man muss diese ärztliche Leistung vergüten und diese Vergütung einer EBM-Prozedur spalten wir auf in einen ärztlichen Leistungsteil und in einen technischen Leistungsteil, AL und TL. Genannt. Der AL-Wert soll quasi eine Opportunitätskostenrechnung sein oder die einfache Frage, wie viel würde ein Arzt verdienen, wenn er diese Leistung anders anbieten würde in einem Krankenhaus zum Beispiel. Und da hat man gesagt, okay, wir nehmen als analogen Wert hier ein Oberarztgehalt. So, also AL ist ein Oberarztgehalt. Auf Minuten runtergerechnet und so entsteht ein Arztminutenlohn in AL. 95 Cent aktuell, 57 Euro pro Stunde. Erstes Problem. Ja, also ich hatte jetzt den Miele-Techniker da, also, oder wir nehmen andere Firmen. Ja, wenn was kaputt geht im OP, dann gibt es keine Rechnung, auf dem der Handwerker selber nicht unter 100 Euro beziffert ist in der Medizin. Also hier ist das Problem. AL unterkalkuliert, aber so, das ist erstmal so die Technologie, wie das gegriffen wurde. TL, da wird im Prinzip gerechnet, welche Kosten entstehen für den Bau eines ambulanten OP-Zentrums. Da gibt es das sogenannte Praxisbetriebsmodell AOZ im sogenannten Standardbewertungssystem. Und da wird im Prinzip auf dem Schreibtisch anhand von Daten, die, soweit man sie hat, zur Verfügung stehen, wird errechnet, was wird nötig, um ein OP-Zentrum zu bauen. TL. Und zu betreiben. Das heißt, wie viel Personal und so weiter und so weiter. Und das gibt den TL-Wert. Und AL-Wert und TL-Wert werden dann multipliziert mit den Minuten, die für eine Leistung vorgesehen sind. Und so entsteht ein Wert pro Leistung. Eigentlich gut. Eigentlich völlig in Ordnung, wäre das immer weiter gepflegt worden. Also man muss sagen, 2,5 ist man schon 30% unter der Kalkulationsgröße gestartet, weil das Geld einfach nicht da war. Mhm. Also als man dieses betriebswirtschaftliche System erstmalig gerechnet hat, hat man gesehen, die dafür notwendige Geldmenge, um diesen neuen EBM dann betriebswirtschaftlich kalkuliert zu bezahlen, steht nicht zur Verfügung. So, das heißt, von Tag 1 hat man nur 70% überhaupt ausbezahlt. Es wurde über einen Faktor umgerechnet. Und dann hat man nie mehr einen Mechanismus gefunden, um diese Kosten, die eingeflossen sind, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wäre das geschehen, wäre das ganze Thema Hybrid-Diagie nicht notwendig gewesen, es wäre auch Ambulantisierung in Deutschland gewesen, aber die Ambulantisierung ist deswegen nicht entstanden, weil der EBM nicht weiterentwickelt wurde, damit alleine schon durch die Inflation, durch Nichtstun, ambulantes Operieren unattraktiver für die Anbieter wurde, ob es Krankenhaus oder Niedergelassener ist. Naja, und ich meine, da muss man kein Ökonom für sein, zu verstehen, dass das nicht funktioniert. Und das ist eben das Traurige, das muss man schon sagen, man hätte in dem Bewertungsausschuss zwischen GKVSV und KBV zu EBM-Reformen kommen müssen oder zu einem Automatismus, dass man die Eingangsgrößen in die EBM-Kalkulation immer weiter entwickelt hätte, das Oberarztgehalt hätte steigen müssen. Aber ich meine, du kennst dich ja aus im Thema OP-Bau. Ich nenne ein paar Zahlen. der angenommene Norm-OP, der da eingerechnet wurde für den EBM, 2 Säle, insgesamt 116 Quadratmeter, die gesamte OP-Fläche. Geht nicht. Die Personalausrüstung, 3 Mitarbeiterinnen kalkuliert, für 2 Säle im Parallelbetrieb.
Mit Steri.
Mit Steri. Der aber vergessen wurde in der Kalkulation der Baukosten. So, und diese ganzen Fehler wurden nie korrigiert. Und wir beide haben ja intensiv zusammengearbeitet, als mal das Fenster aufging, das hieß EBM-Reform.
Das war 2020, ne?
Genau, ja. Also es ist schon so, dass nach der EBM-Einführung immer auch Schritte unternommen wurden zur Reform. Man hat sich nur nicht geeinigt. Es gab die sogenannte kleine EBM-Reform, die dann 2020 in Kraft gesetzt wurde. Da ist das Oberarztgehalt von 105.000 auf 117.000 erhöht worden. Aber die große Strukturreform hat nicht stattgefunden.
Du hast gerade schon angesprochen, wir haben da zusammen dran gearbeitet. Mhm. Das ZI hatte mich ja auch damals beauftragt, genau diese Infrastrukturkosten neu zu berechnen. Wir haben uns da eng abgestimmt, haben da auch detektiert, dass diese Werte aus den 90er Jahren, diese Flächenzuordnungen und auch die Betriebskosten sowohl in Art, aber auch in Umfang nicht damals schon eigentlich nicht gepasst haben können und dann eben auch nicht auf den heutigen ja, Realismus überführt wurden. Wir haben das dann gemacht, haben das also kalkuliert. Du hast das auch für eure Fachrichtung gemacht. Es wurde im Bereich Steri gemacht, es wurde in verschiedenen anderen Sachen, also die ganzen anderen Fachrichtungen haben das auch kalkuliert. Dann hatten wir im Prinzip schon eine gute, solide Datenbasis. Zumindest war das so mein Empfinden. Jetzt erklär mir mal, wie kann denn sowas dann noch scheitern und wo dran? Und das ist, glaube ich, das Problem, was es eigentlich gilt, mal zu beleuchten, weil das hat, glaube ich, niemand auf dem Schirm, wie komplex diese Gemengelage hinter solchen Prozessen real ist.
Naja, wenn man das Ergebnis unserer Kalkulation für das Bauliche und der gemeinsamen Kalkulation für die Betriebskosten nimmt, plus nachvollziehbare Forderungen, was die Anpassung des AL angeht, dann kommt man eigentlich dazu, dass wenn man den EBM heute neu kalkulieren würde, eigentlich ein Faktor 3 bis 4 notwendig wäre, um die Leistung angemessen zu vergüten.
Und das wären nur die Istkosten, ne?
Ja, aber das wäre dann im Prinzip eine angemessene EBM-Vergütung. So, und mit diesem Faktor 3 bis 4 muss dann der Verhandlungspartner Kassenärztliche Bundesvereinigung in den Bewertungsausschuss und dem gesetzlichen, den Krankenversicherungen das schmackhaft machen. So, das ist nicht gelungen und zeitgleich ist eben die Politik reingegrätscht mit diesem ganzen Thema sektorgleiche Vergütung, Hybrid-DRG. Und im Prinzip ist durch dieses Thema, was parallel aufgezogen wurde, die eigentliche EBM-Reform komplett hinuntergefallen, weil sich alles auf das Thema sektorübergreifende Vergütung jetzt gestürzt hat und der EBM insofern nicht weitergedacht würde. Das ist das Problem. Es wäre einfach gewesen. Also die Zahlen waren da. Sie sind von uns gemeinsam transparent und gut aufgearbeitet worden. Und hätte man Ambulantisierung fördern wollen, hätte man nur den EBM, ich sag's nochmal, neu kalkulieren müssen. Und die Daten waren da, ist aber nicht gemacht worden. So, es gab eine politisch andere Agenda. Und da kommt jetzt das Thema Grenzen der Selbstverwaltung rein. Wenn ein Gesundheitsminister Aufgaben an sich zieht, die bisher traditionell in der Selbstverwaltung sind, dann entstehen Umwuchten. Und das ist natürlich passiert mit der Ampelregierung, mit Herrn Lauterbach, der dann das Thema Hybrid-DRG gepusht hat. Und damit war EBM ist erstmal kein Thema. Also zumindest nicht in der ambulanten operativen Medizin, weil die ist ja mal wesentlich beim Thema Hybrid-DRG jetzt betroffen.
Gehen wir mal auf die Hybrid-DRG. Die Hybrid-DRG ist ja so, wie sie jetzt im Gesetz steht, ja auch nur ein Transfermedium eigentlich Richtung EBM. Wenn ich das richtig lese, dann soll die Hybrid-DRG ja nur bis 2030 Krankenhäuser befähigen, letztendlich Fälle aus dem stationären Bereich in den ambulanten zu überführen und letztendlich soll ab 2030 EBM gelten. Also erstmal davon abgesehen, dass das, was du gerade gesagt hast, dadurch halt nicht im Ansatz gelöst ist. Jetzt könnte man ja aber hergehen und sagen, ein Hybrid-DRG, da ist ja der Name DRG mit drin. Gibt es denn da auch sowas wie eine Innenkalkulation? Sind da vielleicht dann da, ist Daten eingeflossen? Also das müsste man doch eigentlich von der Grundthematik her denken, oder? Ich meine, ich kenne die Antwort, aber ich würde es gerne noch mal hören.
Ja, soll man meinen, nicht? Also Hybrid-DRG, man muss sagen, als das im Koalitionsvertrag auftauchte, gab es kein Konzept dafür. Es gab Pilotversuche, zum Beispiel mit der Technikerkrankenkasse, dem BDC in Thüringen und so weiter. Es gab Pilotüberlegungen, aber es gab kein Konzept. Und dann wurde wohl hinter dieser Floskel vom Koalitionsvertrag hinterhergearbeitet. Aber das muss man auch sagen, Herr Lauterbach hat es ja auch öffentlich gesagt, er interessiere sich nicht für die Meinung von Berufsverbänden oder berufsständischen Vertretungen und so weiter, die ausschließlich Lobbyismus betreiben würden. Er und sein Haus können das. Wir wissen inzwischen, dass das nicht so war. Und es ist einfach außerordentlich komplex, zwei vollkommen unterschiedlich gedachte Systeme zu verbinden. Und hinzu kommt, dass natürlich angenommen wurde, dass im Bereich der, niedergelassenen Medizin in gleicher Weise Daten vorliegen würden, wie es im Krankenhauswesen ist. Das ist nicht der Fall. Gleichzeitig hat man aber auch gesehen, dass die sogenannte Innenkalkulation ja auch auf sehr dünnen Beinen steht und die 250 plus Kalkulationshäuser gerade im Bereich Sachkosten auch sehr lückenhaft nur Daten liefern. Also es ist erst im Verlauf erkannt worden, dass eigentlich die Datenlage für eine solche kombinierte Vergütung gar nicht vorliegt. Man hätte dann sagen können, okay, haben wir verstanden, wir bauen jetzt erstmal eine Datenstruktur auf und machen das dann weiter. Das ist aber nicht gemacht worden, sondern man wollte politisch zügig die Krankenhausreform, an der gedanklich die Hybrid-DRG hängt, weitertreiben und hat lauter handwerkliche Fehler unternommen, um am Ende, man kann es klar sagen, zwei Dumping-Systeme miteinander zu verbinden, in der Hoffnung, es käme was raus, was irgendeinen Verbesserungsaspekt hätte. Und das ist nicht geschehen. Denn es ist ja nochmal, selbst wenn eine DRG, eine Hauptabteilung, bei normaler Belegung deutlich besser vergütet wird als die gleiche Leistung im EBM, so ist ja diese DRG-Vergütung nicht besonders hoch. Ich meine, sonst würden ja nicht 75% der Häuser rote Zahlen schreiben. So, das heißt, schon die Krankenhäuser kommen mit ihrer, aus unserer Sicht, guten DRG-Vergütung nicht zurecht. Wir beklagen das Problem des EBM, wie gerade beschrieben. Und jetzt soll hingegangen werden und dazwischen eine Mitte gefunden werden. Und die ersten Kalkulationen haben ja sofort gezeigt, dass der implementierte Rechenmechanismus nicht mal zu einer Mitte führt, sondern dass die Hybrid-DRG zum Teil schlechter bewertet ist als die EBM-Vergütung.
Da kommen wir auf den größten handwerklichen Fehler. Deiner Meinung nach der Hybrid-DRG, ich meine ihn schon zu kennen, aber was meinst du, was ist das Hauptproblem bei der Hybrid-DRG?
Also weiß man ja nicht, wo man anfangen soll, ehrlich gesagt. Also das Hauptproblem ist ehrlich gesagt, dass sich Leute da dran gesetzt haben und in völliger Unkenntnis. Das ist erstmal so das Erste. Und auf kalkulatorischer Ebene ist diese Mischung im Prinzip gar nicht möglich. Ja, es gibt, die sind einfach komplett unterschiedlich gebaut, diese Systeme. Sagen wir Beispiel, die Vergütung von Sach- oder Implantaten, Sachkosten und Implantaten. Im EBM ist es so, dass ich fallindividuell auswählen kann, welche Materialien verwende ich für die Versorgung einer Verletzung. Das macht auch Sinn, weil nicht jede Kreuzbandverletzung ist wie die nächste. Bei dem einen müssen noch andere Bänder mit repariert werden, der Meniskus repariert werden etc. In einer Pauschale wie in einer DRG findet diese Überlegung nicht statt. Sie findet allenfalls ökonomisch statt und es wird möglichst vermieden, viel an Material zu verwenden. Was ich medizinisch außerordentlich fragwürdig finde. Und wenn ich die stationären Kollegen befrage zu ihrer medizinischen Beinfreiheit im DRG-Wesen, ist die gering. Das finde ich medizinisch schlecht. Also würde ich mir wünschen, dass erkannt worden wäre, und es ist übrigens nicht so, dass wir es dem BMG nicht mitgeteilt hätten, dass dort der EBM große Vorteile für die Patientinnen und Patienten hat. Das ist aber leider überhaupt nicht berücksichtigt worden in den ganzen Kalkulationen. Und insofern muss man sagen, also es sind einfach zu viele Fehler gemacht worden, dass mir fast schon die Fantasie fehlt, wie man diese Probleme, eins von vielen, überhaupt im System Hybrid-DRG, was jetzt geschaffen wurde, wieder korrigiert.
Ja, das hört sich ja nach Harakiri an. Und wenn du schon keine Lösung hast, dann frage ich mich, wie dann Leute, die nicht an der Front sind, letztendlich eine Lösung erarbeiten können. Aber hast du denn zumindest so einzelne Impulse, die vielleicht so etwas verbessern würden? Jetzt mal ohne zu direkt anzunehmen, dass der EBM auch definitiv reformiert werden muss. Aber wie würdest du das Thema Hybrid-DRG jetzt akut für die nächsten Jahre, bedeutet das ja für Krankenhäuser eine Millionenzahl von Fällen, die da kommen sollen. Wie würdest du sagen, was kann man da machen, um das zumindest erstmal zu bridgen, das Gap, bis man bis 2030 dann eine Endlösung schaffen muss? Ja?
Also die 2030 steht im Gesetz. Und zwar im Krankenhausreformgesetz, was anders heißt, aber man kann es nicht aussprechen. Und dieses Gesetz wurde noch kurz vor Ende der Ampel verabschiedet und liegt jetzt im Prinzip schwerwiegend bei Frau Waken. Und insofern ist der Gesetzgeber auch in der Lage, diese Dinge wieder zu korrigieren. Also auch die dort vorgesehenen Zahlen von 1 Million für 2026 zusätzlichen Fällen in der Hybrid-DRG, da wird ja gerade dran gesucht, wo sollen die herkommen. Aber es sind ja dann noch weitere 1,5 Millionen Fälle sozusagen gesetzgeberisch vorgesehen. Das sind natürlich irre Situationen, dass ein System, was völlig unausgegoren kalkuliert ist, gleichzeitig schon genutzt wird, um konkrete Fallzahlen in dieses System zu bringen. Also aus meiner Sicht, ganz klar, muss der Gesetzgeber erkennen, dass ihm da etwas hingekübelt wurde, was weder für die Patientinnen und Patienten noch für die Krankenhauslandschaft noch für den, sagen wir mal, angenommenen Sparanlass irgendwie sinnvoll ausgestaltet ist. Da muss man auf die Bremse treten und man muss sich nochmal hinsetzen und wirklich vorne anfangen. Aber ich habe jetzt hier keinen Hebel, wo ich sage, das ist es. Man kann jetzt sehr tief in die Kalkulation einsteigen und sich überlegen, welche Fälle nimmt man da rein, welche nimmt man da raus. Aber wenn ich mir die bisherigen Kalkulationsergebnisse angucke, komplett intransparent kalkuliert, komplett intransparente Datenlage, mitunter willkürliche Verordnungen, mit viel zu kurzen Fristen. Übrigens auch etwas, was ein ehemaliger Bundessozialrichter bei der Festrede zum 70. Jahrestag der Selbstverwaltung auch klar ausgesprochen hat. Diese Eingriffe des Ministeriums in die Selbstverwaltung führen zu nichts. Und das sehen wir jetzt im Moment. Ich kann also insofern erstmal nur froh sein, dass mein Fach nur am Rande bisher gestreift ist. Also die Sprunggelenkarthroskopie ist ja Hybrid-DRG, aber nicht die großen orthopädisch-unfallchirurgischen Eingriffe, die rekonstruktiv sind, weil einfach man so sehr auf hoher See wäre. Also schau, wir haben jetzt bald Ende Oktober und noch ist die Vergütung der Hybrid-DRG für den ab dem 01.01.26 nicht klar. Es ist nicht klar, welche Fälle führen am Ende in welche Hybrid-DRG. So kann niemand planen. Und wir betreiben diese Praxiskliniken, das muss ja klar sein, mit unserem eigenen Geld haben wir sie gebaut und betreiben sie damit. Wir sind Unternehmer im Gesundheitswesen. Ich kann als Unternehmer nicht immer erst Mitte November aus der INEC-Kalkulation erfahren, ob und welche Fälle im nächsten Jahr Hybrid-DRG sind oder nicht, das geht so einfach nicht. Also insofern muss man sagen, für meine Begriffe muss man da auf die Bremse treten und sich die kalkulatorischen Grundlagen anschauen. Man wird aber zu dem Ergebnis kommen müssen, dass eigentlich der EBM unterkalkuliert ist, die DRG ist auch unterkalkuliert. Es muss dann, wenn man ambulantisieren möchte, Anreize geschaffen werden. Aber nicht indem man dem Krankenhaus sagt, du bekommst jetzt für dieselbe Leistung weniger Geld und dem Niedergelassenen sagt man, du bekommst genauso wenig Geld wie vorher in einem nur neuen oder etwas komplizierteren System. Also
düstere Prognose.
Ja, düster. Ich sag mal so, das Einzige, was ich sagen kann, ich mache das jetzt 15 Jahre, dieses Berufsverbandsthema. Es ist schon viel entschieden worden, von denen man dachte, jetzt geht's gar nicht mehr weiter. Irgendwie geht's weiter. Warum? die Nachfrage der Patientinnen und Patienten ist da. Sie wünschen unsere Leistung. Das heißt, es ist ja nicht so, als ob wir nicht gebraucht würden. Und gleichzeitig wird das Angebot knapper. Es kommen weniger junge Ärzte nach. Nachfrage ist hoch. Also wird sich aus dem System etwas entwickeln. Es wird alleine deshalb kommen, weil es notwendig sein wird. Wenn die großen Alterskohorten jetzt, sagen wir mal, Störungen am Bewegungsapparat haben, die versorgt werden müssen und gleichzeitig durch politische Eingriffe die Landschaft nicht mehr da ist, die dieses Angebot bedient, wird irgendwie eine andere Landschaft entstehen. Weil ich nach wie vor glaube, dass das, was wir tun, gut und wichtig ist. Deswegen bin ich zuversichtlich. Aber man darf nicht in die Kalkulationsgrundlagen zu sehr schauen. Vielleicht ein Punkt, Jascha, den man oft vergisst, weil wir immer nur über Kalkulationen reden. Ein grundlegender Fehler ist ja, dass man einen sektorübergreifenden Vergütung schafft, aber nicht sektorgreifenden Marktzugang. Ein Krankenhaus kann 5, 6 Ärzte einstellen und sagen, ich baue jetzt ein Ambulatorium und da machen wir das. Hoher Schlagzahl, alles gut. Kann ich nicht. Als niedergelassener Arzt bräuchte ich dafür die entsprechenden Kassensitze. Qualitätssicherung. Die Krankenhäuser beteiligen sich nicht an der externen Qualitätssicherung nach § 135 SGB V. Machen sie einfach nicht. Die Annahme, dass die gleichen Leistungen im Krankenhaus qualitätsgesicherter erbracht würden, die wage ich zu bezweifeln. Ja, Facharztstatus, Facharztstandard und so weiter. Das heißt, es wird ein System gebaut, was sektorgleich vergüten soll. Aber im Prinzip sind schon die Krankenhäuser hier, was die strukturellen Zugänge in diesen Sektor angeht, erheblich in der Vorhand. Und dann kann man ja auch sagen, wenn das Ganze eigentlich gedacht war zur Ambulantisierung von Krankenhausleistungen am Krankenhaus, ja, dann macht doch eine DRG für diese ambulant operierenden Krankenhäuser. Ich kann mit EBM leben, wenn er weiter kalkuliert worden wäre oder wird. Also ich reiß mich nicht um eine Hybrid-DRG.
Also ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Es sind natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die ich natürlich sehr, sehr gut nachempfinden kann. Vor allem das Selbstbezahlt, das Schlafen mit einem Auge offen, weil man nicht weiß, was genau passiert. Wir haben damals, wie ihr ja auch, viel mit besonderen Versorgungsverträgen gearbeitet, wo der Patient quasi mit den Füßen abgestimmt hat, weil es eben einen Bedarf gab, weil es ein gutes Angebot gab von euch wie von uns. Das Thema Kalkulation ist, glaube ich, das Entscheidende. Also handwerklich ist da eine Menge scheinbar schiefgelaufen, ganz offensichtlich. Die Prognose ist nicht besonders gut. Du bist Unternehmer als Arzt. Du hast einen anderen Zugang zum System im Vergleich zu Krankenhäusern. Du hast gerade mit den Sitzen das Thema gesprochen. Da ist in unserem aktuellen Podcast auch ein interessanter Beitrag dazu, wie das Thema Sitze aktuell sich auch entwickelt mit Investoren, Krankenhäusern und sonstigen, die da was aufkaufen. Das heißt, da hat sich ja auch die Chancengleichheit massiv verschoben. Lass uns doch mal gucken, wie wir jetzt wirklich noch ein bisschen Zuversicht reinbringen können. Denn ich weiß ja auch, dass trotz aller Widrigkeiten unternehmerisch geführte Einheiten auch wirtschaftlich arbeiten können. Das ist auch heute möglich, auch wenn der EBM Kosten beinhaltet, die halt seit diversen Jahrzehnten nicht mehr aktuell sind, sowohl in der Architektur als auch in der Höhe. Ralf, was machst du denn anders, sodass dass dann doch am Ende was übrig bleibt in der Mischkalkulation? Und das nächste ist, wie könnte denn vielleicht in einem Zusammenhang, wie könnte denn eine Lösung geschaffen werden, dass diese damals ja mit viel Aufwand erhobene Kalkulation der Ist-Kosten auch irgendwie in eine gemeinsame Vergütung überführt wird, dass man sagt, das ist das Ist, das kostet das. Der schneller ist, kriegt vielleicht dann mehr und der langsamer ist weniger. Und die ganzen anderen Themen, du hast natürlich auch Nachteile des Krankenhauses, die du nicht aufgeführt hast. Die haben eben auch Fort- und Weiterbildung, die haben nicht den Facharztstandard, aber jetzt auch nicht positiv gesehen, sondern die müssen es auch leisten. Ne? Das sind ja alles Themen, die auch noch gar nicht berücksichtigt wurden bei dieser globalen Übersicht über das Thema Operieren. Erste Frage, wie kann man ambulant operieren? Zweite Frage, danach, wie kann man noch zuversichtlich in die Zukunft schauen mit dem, was man schon hat, um pragmatisch da vielleicht voranzukommen?
Also Zunächst mal ist es, wie jedes Unternehmen, ist eine Standortfrage. Ja, ich bin hier tätig in diesem Ballungsgebiet Neuss Düsseldorf und würde behaupten, wenn ich als Chirurg mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen in eine ländliche Region gehen würde, die anders strukturiert ist, dann könnte ich das schon so nicht betreiben. So, warum? Weil ich brauche die Mischfinanzierung aus der privaten Medizin. Da könnte man auch einen langen Podcast über die neue GOM machen. Aber am Ende des Tages ist es so, rein EBM, operative Praxis würde nicht funktionieren.
Selbst hier nicht.
Selbst hier nicht. Ja, weil gut, der EBM wird überall gleich vergütet. Dann wäre es ja sogar hier schlechter, weil ich habe hier höhere Nebenkosten. Und mein Personal ist möglicherweise hier etwas teurer als in ländlichen Gebieten. Das heißt also, ich brauche diese Mischung. Ich brauche die Mischung aus stationärer Chirurgie, als Kooperationsarzt, der praxisklinisch stationären Chirurgie durch Selektivverträge, private Patienten ambulant und stationär und EBM. Das ist das eine. Das zweite ist Menge. Ja, man muss viel operieren. Das ist anstrengend. Und das geht auch tatsächlich auch, das kann man sagen, an die körperliche Substanz. Wenn du, fahr mal in die USA, wenn du da mal einen guten Schulterchirurgen besichtigen möchtest, der macht 3 OPs am Tag. So, wir das Dreifache pro Mann. Das heißt, fast nirgendwo wird in dieser Schlagzahl operiert wie bei uns. Das machen wir nicht, weil wir wahnsinnig sind, sondern weil wir sonst schlicht solche ambulante Chirurgiestrukturen nicht anbieten können. Also Menge, Standort, Qualität. Qualität heißt, man kann nicht eine, ich sage mal, chirurgische Lernkurve in einem gut organisierten Ambulatorium haben. Man muss komplikationsfrei, zügig, to the point operieren können, damit alles weitergeht und insofern das funktioniert. Das ist das A und O. Und man muss seine Strukturen und seine Mitarbeiter so organisieren, dass man mit erheblich weniger Personal, aber gut trainiertem Personal, diese Leistung anbieten kann. Das geht, aber auch das hat Grenzen. Das muss man einfach klar sagen. Also es ist die Mischung aus vielen Themen, die es am Ende möglich werden lassen, ein solches Ambulatorium gewinnbringend zu führen. Kann ein Krankenhaus das nachbauen? Die Frage steht vielleicht im Raum. Schwierig.
Bis zu einem gewissen Grad, ne?
Bis zu einem gewissen Grad, weil am Ende entscheidet nicht die Größe des OPs oder ob der schöner polierte Kacheln hat, weder über das medizinische Ergebnis noch über die Wirtschaftlichkeit, sondern das Team entscheidet. Das Team und das medizinische Angebot. Und ich habe selber erlebt im Krankenhaus, in drei Stellen, aber am Ende als Oberarzt einer Uniklinik, dass aus ökonomischen Gründen eigentlich Teambuilding nicht mehr stattgefunden hat, weil Personal nur noch als disponierbare Größe gesehen wurde. Wenn jemand frei ist, kann er ja auch da helfen und so weiter und so weiter. Also ambulante Chirurgie zu organisieren bedeutet, den besten Chirurgen mit dem besten Anästhesisten und den bestausgebildeten Mitarbeitern in eine Fläche zu setzen und sie dort tätig werden zu lassen. Aber nicht den, ich sag mal, bei allem Respekt, Newcomer-Anästhesisten, der Schwierigkeiten hat mit einfachen Fällen und auch nicht denjenigen, der chirurgisch nicht voll austrainiert ist. Das ist ein Mindchange, den man machen muss. Ja?
Also es geht um Verdichtung, um Organisation und dadurch braucht man bestes Equipment, das schärfste Messer und das schnellste Team.
Ja, aber kein Vergütungssystem, was am Ende diese Effizienzvorteile über eine Ist-Kostenkalkulation dir negativ wieder aufs Tablett legt, wie die DRG-Kalkulation. Die funktioniert ja im Prinzip so, dass man jedes Jahr die Kosten ermittelt und mit 2 Jahre Verzögerung ist das eingepreist in die Relativgewichte, wie auch immer das INEC das macht. Ich halte das für gar nicht transparent, auch wenn du gesagt hast, der Laie kann es nachvollziehen. Ich halte das für höchst intransparent und durchaus willkürlich. Aber die Idee ist ja so. Das heißt, jeder Effizienzvorteil, den du schaffst in deiner Einrichtung, wird dir am Ende zum Problem. Und da muss man, und das ist schon so, da muss man irgendwann auch mal sagen, eine chirurgische Leistung ist uns das wert, dieser Wert. Und wenn jemand schafft, diese Leistung zu erbringen mit einem effizienten System, dann gehört die Marge demjenigen, der das effizient erbracht hat. Auch das ist ein Mindchange, weil natürlich das soziale, sagen wir mal, Wesen in Deutschland durchaus so aufgebaut ist, dass diese Marge wieder zurückfließt ins System.
Also ich empfinde das so, und das ist ja auch das, was man draußen sieht, dass das Wettbewerb im System schon ganz klar gefordert ist und damit ja eben dann auch das Thema Gewinnerzielungsabsicht. Ich sehe das echt komplex. Du sagst es richtig. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite Wettbewerb gefordert wird, dass eine Gewinnerzielungsabsicht letztendlich incentiviert ist und am Ende das System so aufgebaut ist, dass wenn du schneller bist, du dafür am Ende im Prinzip eine Watsche bekommst. Du kannst vielleicht in einem oder zwei Jahren da was rausnehmen, musst dann aber immer schneller rennen und irgendwann geht es eben nicht schneller. Und der Punkt ist ja, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, der ist ja längst erreicht. Hast du auch das Gefühl, dass im Gesamtsystem zu wenig Geld ist, oder hast du das Gefühl, dass im Prinzip das Geld nur falsch allokiert ist? Und wie kann man jetzt konkret diese Erhebung, die damals gemacht wurde, nutzen, um was zu verändern? Weil wir fahren da ja mit Vollgas auf eine Mauer zu und da muss ja irgendwas sich ändern. Ich meine, jetzt klar, du hast gerade schon gesagt, dir fehlt die Fantasie. Mir fehlt sie langsam auch ein bisschen. Bitte hilf mir doch da mal ein bisschen raus und sag doch mal ein bisschen was Positives, zumindest hinsichtlich der Vergütung.
Ja, also das fällt mir wirklich schwer. Also tatsächlich ist es so, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, um es noch mal plakativer zu Ende zu führen. Eine DRG ist es nicht. Und das Irre daran ist ja, dass Herr Lauterbach selber 2023 erkannt hat und öffentlich gesagt hat, dass die DRG im stationären Bereich überwunden werden muss, weil sie ökonomisch falsche Anreize gesetzt habe. Wir kennen den Flexit, weil erkannt wurde, dass auf Rücken des Pflegepersonals die Krankenhäuser versucht haben, mit dieser Ist-Kosten-Kalkulation zurechtzukommen. Im gleichen Jahr wird eine Hybrid-DRG eingeführt. Also das ist schon nahezu wahnsinnig, das muss man wirklich sagen. Zu erkennen, DRG in dieser Kalkulationssystematik macht keinen Sinn, um im ambulanten Sektor eine DRG einzuführen. Also eine ist kostenkalkulierte, sich selber abwertende DRG kann es nicht sein. So, das ist schon mal das Erste. Was könnte es sein? Zunächst mal muss man sich ehrlich machen, eine medizinische Leistung kostet Geld. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam erkennen, ich meine, das ist jetzt ein etwas höheres politisches Thema, dass die Einnahmen nicht reichen, um dieses Gesundheitssystem zu finanzieren und damit auch nicht die ambulante Chirurgie als kleinen, sehr, sehr kleinen Baustein der Gesamtkosten zu finanzieren, dann muss man sich über die Finanzierungsbasis des Gesundheitswesens Gedanken machen. Aber dann sind wir natürlich jetzt weit weg von, ich sag mal, Berufsverband für Arthroskopie. Und man hört ja doch zunehmend Stimmen, die erkennen, dass tatsächlich auch Eigenleistung von Patientinnen und Patienten für spezielle Teile von Leistung durchaus sinnvoll erscheinen. Und da sehe ich auch so. Also ich glaube schon, dass man darüber diskutieren kann, ob es nicht im Ermessen des Patienten liegen soll, ob diese oder jene Art der Versorgung, die möglicherweise über die Grenzen des im SGB V vorgesehenen notwendigen, ausreichenden und zweckmäßigen und wirtschaftlichen hinausgeht, dass die möglicherweise dann durch den Patienten wie in vielen anderen Ländern auch tatsächlich bezahlt werden müssen. Aber was nicht geht, ist sozusagen die Leistung immer abzuwerten in ihrer Vergütung. Das ist ja jahrzehntelang versucht worden. In der Hoffnung, der Anbieter der Leistung würde schon irgendwann aufhören, diese Leistung anzubieten. Das findet nicht statt. Wir sehen es ja an den Krankenhäusern, die sozusagen alle noch da sind, obwohl sie eigentlich alle nicht mehr funktionsfähig finanziert werden. Und dasselbe wird irgendwie auch bei uns passieren. Ja, dann macht man plötzlich andere Leistungen und versucht ja irgendwie sein Unternehmen weiterzubringen. Der Verlierer ist der Patient.
Das heißt, gewisse Leistungen werden einfach nicht mehr erbracht.
Also gewisse Leistungen, wenn sich, sagen wir mal, gewisse Hybrid-DRG-Kalkulationsüberlegungen so bewahrheiten, sind so unwirtschaftlich, dass sie eigentlich nicht erbracht werden. Ja, wo man dann tatsächlich hingehen muss und sagen muss, ich kann das so nicht anbieten. Ja, ich weiß, dass das jetzt sozialpolitisch außerordentlich problematisch ist und auch juristisch problematisch sein kann. Denn wir sind Vertragsärzte und insofern auch zur Leistungserbringung im weitesten Sinne verpflichtet. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, wenn die Vergütung der Leistung so abgewertet ist, dass ich die Leistung nicht mehr anbringen kann, weil ich keinen Mitarbeiter aus der Leistung mehr bezahlen kann, dann führt dieses System an ein Ende. Wir sind da nicht. Also ich will jetzt nicht nur Sorgen hier präsentieren, sondern sagen, als die Idee der Hybrid-DRG kam, bestand ja in gewisser Weise eine Hoffnung. Es bestand ja die Hoffnung, dass nun der Krankenhaussektor gemeinsam mit den niedergelassenen Kollegen und Kollegen, vertreten durch die KBV, gemeinsam hingehen, ein System entwickeln und sagen, das brauchen wir für eine Leistung, um sie angemessen und auskömmlich vergütet zu bekommen, damit wir diese Leistung weiter anbieten können. Und danach ist so viel handwerklich schiefgelaufen, dass diese Hoffnung bisher nicht eingelöst wurde. Aber vielleicht kommen wir dahin ja zurück. Das wäre meine Hoffnung.
Wenn du einen Hebel hättest, wo würdest du im System ansetzen, um vielleicht genau diese Needs zu erzielen? Ein Wunsch frei.
Naja, ein Wunsch frei ist einfach. Ein Wunsch frei wäre Rückabwicklung und Kalkulation des EBM mit echten Daten.
Das heißt
so. Entschuldigung, eine Hybrid-DRG muss ja auch kalkuliert werden. So im Moment wird sie kalkuliert, abgeleitet aus stationären Daten. Und die Mischkomponente der ambulanten Daten basieren eben auf einem nicht kalkulierten EBM-System. Wäre das EBM-System weiter kalkuliert worden, wäre auch die Mischung natürlich im Ergebnis eine ganz andere. Also insofern muss man beides tun. Man kann den EBM weiter kalkulieren und dieses Kalkulationsergebnis von mir aus auch in eine Hybrid-DRG einfließen lassen. Man kann aber nicht eine Hybrid bauen mit einem EBM, der im Prinzip noch in D-Mark in den 90ern kalkuliert wurde. Dass das nicht funktioniert, haben übrigens auch die beratenden Gesundheitsökonomen der Bundesregierung vorher in Gutachten mitgeteilt. Spannend, wenn ich einen Hebel hätte, ich würde es machen wie zum Beispiel in England, das hat der Gesundheitsökonom Schreyöck ja herausgearbeitet in seiner internationalen Beobachtung, überinzentivieren. Wenn ihr es ambulantivisieren wollt, bezahlt doch die Leistung besser als bisher. Dann werden die Strukturen geschaffen und dann gehen die Patientinnen und Patienten ins Ambulatorium. Letzter Punkt, ambulantes Operieren ist nicht nur unter der Sparbrille zu sehen. Das stört mich extrem, dass im Prinzip es nur um die Frage geht, wo kriege ich die Leistung billiger? Ambulantes Operieren hat für die Patienten Riesenvorteile. Wohnortnäher, qualitätsgesicherter, weniger Komplikationen, weniger Infektionen. Also das ist ein großes Fund. Aber das wird gerade so ein bisschen kaputt kalkuliert, muss man sagen.
Mhm. Ja, empfinde ich auch. Also in Deutschland haben wir ja wirklich ein interessantes Wahrnehmungsgefüge für dieses Thema ambulantes Operieren, dass das wirklich das Weglassen von irgendwas ist. Dabei ist es eigentlich das viel zielgerichtetere, patientenzentriertere Operieren, sehe ich auch so, weil viele Sachen ja auch gar nicht gebraucht werden, die immer mitkalkuliert werden. Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was du beschreibst, dann müsste man eigentlich im Prinzip die OP als solche klassifizieren. Die Ist-Kost berechnen und dann ein globales, deutschlandweites System, also über alle Sektoren und Versorgungsregionen hinaus, implementieren, wo man sagt, wir haben eine OP, die kostet einfach das. Das ist das, was man braucht, um letztendlich wirtschaftlich auszukommen. Dann hat man unterschiedliche Ausprägungsstufen einer Art der OP hinsichtlich der Sachkosten. Also wenn es komplexer ist, braucht man mehr Sachkosten. Das kann aber nicht auf den Deckungsbeitrag gehen, sondern es muss irgendwie extra vergütet werden, damit man nicht daran und damit an der Qualität spart. Und dann ist das ja theoretisch für alle bindend. ob Krankenhaus, ob Niedergelassener, ob Praxisklinik, ob Sportklinik, vollkommen irrelevant. Und alle anderen Kosten, die darüber hinaus entstehen, beispielsweise bei einem Krankenhaus, die sind eben dann anders zu vergüten. Wieso funktioniert das nicht?
Naja, klingt so einfach, ne? weil es am Ende erkannt würde, wenn man so rechnet, dass man mehr Geld braucht. Und wenn ich dir widersprechen darf, ich bin gegen eine Ist-Kostenkalkulation in allen Kostenarten. Denn es muss schon möglich sein, dass ich als Chirurg sage, was ich brauche an Personal für eine Operation. Aber wir sehen ja, dass wir sozusagen das, was wir tun, ist das Ergebnis von ja im Prinzip der Notwendigkeit, eine Leistung im System anzubieten zu Dumpingpreisen, uns, das ist so, körperlich massiv an die Grenzen bringen, auch die Mitarbeiter massiv an die Grenzen bringen. Würde man mich fragen, kann man so jemandem Chirurgie beibringen, müsste ich sagen, nein. Du hast eben über Weiterbildung gesprochen. Wir können in der Art, wie wir diese Leistung erbringen müssen, aus wirtschaftlichem Druck nicht weiterbilden. Das ist ein Problem. Ich bilde gerne Menschen aus. Aber dann müssen die Mittel dazu her. Es muss die Zeit dafür her. Es muss auch mal möglich sein, jemandem etwas zu erklären. Das ist aber nahezu unmöglich. Würde ich jetzt also Ist-Kosten ausschließlich erheben, Stand heute, dann erhebe ich ja das Ergebnis eines wirtschaftlichen Drucks, der auf uns seit Jahren besteht. Wir müssen also davon weg. Und auch tatsächlich fragen, was braucht ihr denn, um eine Leistung wirklich qualitätsgesichert anbieten zu können, inklusive der Weiterbildung. Aber das wäre dann wieder ein Mindchange auf der anderen Seite notwendig, nämlich das Vertrauen, dass wir Dinge dann auch nur fordern oder wünschen, von denen wir meinen, dass sie für die Medizin notwendig sind. Und man muss leider sagen, dass über die Jahre und Jahrzehnte der Verhandlungen offensichtlich auch ein bisschen Vertrauen fehlt. Ja, man erlebt das durchaus in diesen Verhandlungen, dass man nicht mehr gut zu einem Miteinander kommt, sondern unterstellt wird, man würde hier nur dafür kämpfen, möglichst noch reicher zu werden. Die ursprüngliche Vorstellung, wie mache ich gute Medizin in einem ambulanten Setup, geht dabei so ein bisschen verloren. Das geht. Das kann man machen, das kann man auch organisieren. Man könnte es auch bezahlen, aber man kann es nicht in solcher Art der Gesetzgebung irgendwie durchdrücken.
Das heißt, es muss was passieren, und zwar schleunigst.
Ja, weil also die Nachfrage wird massiv steigen. Und wir erleben ja, also ich bin ja auch als Privatdozent an der Uni Aachen in der Lehre. 70% der Studenten sind Studentinnen. Und wenn ich den Kurs Orthopädie-Unfallchirurgie betrachte, den ich mache, und frage, wer möchte denn in das Fach Orthopädie-Unfallchirurgie, dann ist das eine Handvoll aus einem Semester. Das heißt, die ganz simple Frage, wer wird mich denn später operieren, die besprechen wir gerne auf Kongressen, aber es ist so. Das heißt, wir werden wenig Angebot haben bei viel Nachfrage. Und nochmal, manchmal ist es halt einfach so, dass auch gewisse Dinge einfach so hohen Marktdruck brauchen, dass sich etwas bewegt. Und ich glaube, wir sind kurz davor.
Das ist letztendlich auch das, was wir die ganze Zeit immer sagen. Wir sind kurz vor einem Mega-Event im System. Ne? Entweder ist es der große Knall, der zum Guten führt. Ne? Unter Druck entstehen Diamanten, aber natürlich auch schwarze Löcher. Wir hoffen mal, dass es sich Richtung Diamanten entwickelt. Jetzt würde ich meine abschließende Frage an dich stellen. Du hast jetzt schon gerade ein bisschen noch weiter in die Zukunft geguckt, aber dein Blick nach vorn, wie sieht das ambulante Operieren 2030, also in den nächsten 5 Jahren aus? Was passiert da? Und was glaubst du, wie sich das auch verteilt? Also du hast ja noch ein Thema angesprochen, Nachwuchs kommt nicht. Wir wissen, dass viele der Zentrumsbetreiber im niedergelassenen Bereich ja im letzten Teil ihres Lebens Arbeitszyklus sind oder teilweise schon darüber hinaus. Die Boomer gehen in Rente, werden dann zu Patienten. Das passiert alles in den nächsten 5 Jahren. Wie wird das ambulante Operieren 2030 deiner Meinung nach in Deutschland organisiert werden?
Also 5 Jahre sind im Gesundheitswesen nicht lang. Wenn ich mir anschaue, wie lange mancher Prozess in der Selbstverwaltung dauert, dann machen mir 5 Jahre keine Sorgen. Wie sieht das aus? Es wird Zentrumsbildung geben. Zentren wie unsere werden weiter bestehen und möglicherweise gewachsen sein. Die Betreiberstrukturen werden divers sein. Das heißt, auch wenn ich selber ein rein ärztlich geführtes MVZ habe, scheut mich der Wettbewerb zu investorengeführten MVZs überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, dass die am Markt sind, weil letztlich braucht der Markt Geld für die Finanzierung von Strukturen. Und wir sehen bei den jüngeren Kollegen eine zunehmende Zurückhaltung, sagen wir mal, mit eigenem Geld in die unternehmerische Situation zu gehen. Ich glaube nicht, dass der Krankenhaussektor diese Menge ambulanter Operationen selber wird leisten können, aus Gründen der Personalknappheit, aus Gründen der Raumknappheit, aus Gründen auch der Philosophie. Also insofern, es wird bei diesem Mix aber bleiben. Krankenhaussektor, investorengeführte MVZs, Gruppen wie unsere, der jetzt noch mal operiert, der wird damit aufhören. Es werden nur noch hochspezialisierte Zentren sein, die mit guter Qualität das abbilden. Wir sind gefragt, in-house weiter auszubilden in irgendeiner Art und Weise. Assistenzberufe werden wichtiger werden. PAs, Stichwort, Physician Assistant. Aber auch wenn ich mir meine Mitarbeiterin anschaue, das sind OTAs, das sind CTAs, die sind so top ausgebildet und sind so gut, man könnte da mehr delegieren. Und man muss, glaube ich, diese ganzen Themen rückabwickeln, die uns auch einschränken, auch wieder aus, sagen wir mal, Vertrauensgründen. Ja, Stichwort Korruption im Gesundheitswesen. Damit wurden auch viele sinnvolle Kooperationen zerschlagen, die das System braucht. Es ist für den Patienten nicht erklärbar, warum der Operateur nicht gleichzeitig auch die Anschlussbehandlung rehabilitativ, physiotherapeutisch, orthopädietechnisch mitorganisieren darf. Ich will das konkret nicht tun in unserem Zentrum, aber Versorgungsstrukturen müssen am Markt wachsen, da wo sie gebraucht werden. Da ist viel Regulatorik, die ist überflüssig. Ich glaube aber nochmal, die Macht des Faktischen wird die Systeme schon schaffen und notwendig werden lassen. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich fasse mal zusammen. Es gibt massive Herausforderungen im System. Es gibt aber auch Chancen. Der Markt des Operierens, sagen wir mal des standardisierten Operierens, der muss sich neu ordnen. Es braucht Strukturen. Es braucht gut ausgebildete, motivierte Teams, die mit neu zu schaffenden Hilfsfunktionen unterstützt werden. Und wir brauchen vor allem dafür nicht nur allein die Niedergelassenen oder die Private Equity geführten, Investoren geführten MVZs oder die Krankenhäuser allein, sondern alle zusammen müssen gemeinsam im Sinne des Patienten gute Versorgung leisten. Und dann braucht es aber zwingend auch eine Reform der Vergütung, eine Anhebung der Vergütung, die das nicht nur auf ein Ist, sondern auch auf ein Was braucht man überführt, damit es letztendlich in Deutschland weiterhin diese Versorgung geben kann, die wir gewohnt sind, die sicherlich auch über dem Standard der westlichen Welt liegt.
Ja, was ja häufig bezweifelt wird. Und also was ja auch gerade von Leuten, die das Gesundheitssystem organisieren sollten, oft falsch dargestellt wird. Die Leute kommen schon gerne zurück, wenn sie einen Unfall haben im Ausland. Mhm. Ja. Warum? Also der Blick ins Ausland lohnt manchmal. Aber dann muss man sich auch ehrlich machen. Wenn man skandinavische Verhältnisse haben möchte, dann muss man auch die Wartezeiten nehmen.
Muss man ein bisschen Zeit mitbringen.
Ich habe an der holländischen Grenze in Aachen gearbeitet. Wenn man das so möchte, dass jemand nach einer Kreuzbandverletzung nach einem halben Jahr erst das MRT bekommt und ein halbes Jahr später, ich überspitze vielleicht, aber erst seine fachärztliche Versorgung, dann entspricht das nicht den Ansprüchen unserer Patienten und auch nicht unseren Ansprüchen an die Medizin. Also man kann nicht das eine wünschen, aber nicht auch finanzieren. Also insofern, es wird sich viel tun. Alleine deshalb nochmal, weil alle erkennen, dass Medizin und Mobilität, und dafür stehen wir in der Orthopädie-Unfallchirurgie, ein so hohes Gut ist, dass es auch finanziert werden wird.
Privatdozent Dr. Ralf Möller-Rath, herzlichen Dank.
Gerne. Danke, Jascha, für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch.